Deutschlandfunk, Information und Musik.
Männer mit Glatzen, die mit grünen Flaggen, braunen T-Shirts und qualmender Pyrotechnik durch die Kleinstadt Plauen marschieren. Geschützt von der Polizei, genehmigt von den Behörden. Das waren mal wieder gruselige Szenen, mal wieder aus Sachsen. Diesmal am Tag der Arbeit am 1. Mai. Woran die Neonazi-Kleinstpartei der Dritte Weg mit ihrem Braunhemden-Aufmarsch erinnert hat und natürlich auch bewusst erinnern wollte, das ist eindeutig an die Nazi-Organisation SA. Im Jahr 2019 in Deutschland. Der Historiker Daniel Siemens hat jetzt ein Buch über das Original veröffentlicht, das das Zeug zu einem Standardwerk hat. Sturmabteilung, die Geschichte der SA. Ein Buch, das jetzt also in gewisser Hinsicht leider wieder aktuelle Bezüge hat. Ich habe mit Daniel Siemens vor der Sendung gesprochen und ihn gefragt, warum er dieses Buch geschrieben hat.
Ja, eigentlich aus zwei Gründen. Zum einen war ich eben der Meinung, dass die Geschichte der SA noch gar nicht fertig und auserzählt ist, also fertig geschrieben, denn die meisten Darstellungen haben sich bisher eben immer nur mit der Zeit der 20er Jahre und dann der frühen 1930er Jahre Machtergreifung bis zum sogenannten Röhmputsch beschäftigt und alles, was danach kam, also die Rolle der SA im, wenn Sie so wollen, real existierenden Dritten Reich, das hat man eigentlich als Historiker bislang kaum behandelt. Also das hat mich gereizt und dann bin ich selber ein bisschen überrascht, dass jetzt auch der Meinung bin, wo das Buch erschienen ist. Eigentlich hat es noch einen stärkeren Zeitbezug, als es damals, als ich die Arbeit begonnen habe, zu vermuten war.
Darauf will ich später nochmal eingehen, aber Sie sagen, die SA sei in der bisherigen Geschichtsschreibung auch ein bisschen banalisiert worden. Also ist die Rolle der SA im NS-Vernichtungsstaat unterschätzt worden?
Ja, auf jeden Fall. Und das hat verschiedene Gründe. Einer der Gründe liegt in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Es gab ja Millionen von dann ehemaligen SA-Männern, die nun stark befürchten mussten, ähnlich wie die SS-Männer auch belangt zu werden für ihre Rolle im Dritten Reich, die allerdings dann mehr, wenn sie so wollen, Glück hatten oder davon profitiert haben, dass es noch schlimmere Organisationen und Figuren gegeben hatte. Und 1946 im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess wurde die SA als Organisation zwar angeklagt, aber vom Vorwurf sozusagen der Beteiligung am Angriffskrieg freigesprochen. Das war sozusagen schon mal sehr hilfreich, denn danach musste jedem einzelnen SA-Mann sozusagen seine individuelle Tat nachgewiesen werden, während es bei anderen sozusagen schon reichte, Mitglied gewesen zu sein in irgendeiner für verbrecherisch erklärten Organisation. Und dann, zweiter Aspekt, kam der SA sehr zugute, die drehte dann die Opferrolle des Röhmputsches für sich um, hat also im Dritten Reich sich immer beklagt und beschwert, man sei zu Unrecht an den Rand gedrängt worden und eigentlich sei die Aufgabe der SA doch viel wichtiger, als auch viele Nationalsozialisten das haben anerkennen wollen. Und nach dem Krieg hat man dann gesagt, naja, wir sind eigentlich die ersten Opfer oder unter den ersten Opfer Hitlers, denn den Nationalsozialismus, so wie wir uns das vorgestellt haben, dieser Flügel ist 1934 kastriert worden und danach für alle Verbrechen des Regimes inklusive Holocaust haben wir eigentlich relativ wenig dazu beigetragen, beziehungsweise gar nichts. Und da ist man auch erstaunlicherweise jahrzehntelang weitestgehend durchgekommen.
Und das war falsch, sagen Sie?
Das war auf jeden Fall falsch. Also unstrittig ist ja auf jeden Fall und auch völlig zu Recht die entscheidende Rolle der SA bei der sogenannten Machtergreifung 1933-34. Da trägt die SA durch Gewalt gegen politische Gegner, andersdenkende Juden sehr stark dazu bei, dass dieses Regime etabliert wird und dass eben die politische Opposition ausgeschaltet wird. Das ist völlig unstrittig. Aber dann gerät eben auch aus dem Blick, welche Bedeutung die SA ab 1934 weiterhin hat, beispielsweise in der antisemitischen Verfolgung, beispielsweise in der Durchdringung der deutschen Gesellschaft mit nationalsozialistischem Gedankengut und gerade in Kleinstädten und auf den Dörfern ist zumindest meine These, dass der einzelne SA-Mann oder SA-Sturm nach wie vor eine Art polizeiliche Rolle hatte. Sie müssen sich das vielleicht so vorstellen, der SA-Mann war mit Ihnen im Schützenverein oder im Reiterverein oder es war einfach ein Kollege von Ihnen, aber der konnte jederzeit seine braune Uniform anziehen und sie dann im Rahmen des Staates überwachen und eventuell auch einsperren. Und dieses Drohpotenzial nach innen ist eben sehr weit aus dem Blick geraten. Und dann zeige ich in diesem Buch eben auch, dass als es dann an die Expansion des Dritten Reiches geht, Österreich ist ja sozusagen, wird angeschlossen, in Anführungsstrichen 1938, danach die Tschechoslowakei zerschlagen, Polen angegriffen. Auch in all diesen Konflikten spielt die SA eine nicht zu unterschätzende Rolle.
Und welche Rolle hat sie da gespielt?
Das kommt ganz drauf an. Also in Österreich beispielsweise sind SA-Leute sehr stark in die sogenannten Arisierungen involviert, wenn es um die Besetzung der Tschechoslowakei geht, gibt es also vorbereitend, gibt es sozusagen sudetendeutsche Freikorps, die sich weitestgehend aus SA-Männern rekrutieren. Wie es überhaupt interessant ist, dass die SA auch Ende der 30er Jahre unter den sogenannten Volksdeutschen in Südosteuropa, Osteuropa einen nach wie vor offenbar guten Ruf genießt. Jedenfalls ist das eine Organisation, wo Deutschstämmige oder Leute, die sich zur deutschen Abstammung dann bekennen, aus welchen Gründen auch immer, relativ schnell Anschluss finden und sozusagen ihre Regimetauglichkeit unter Beweis stellen können. Also das sind Sachen. Und dann, als der Zweite Weltkrieg beginnt, die SA hinter den Fronten, beispielsweise bei Gefangenentransporten, aber auch bei Missionen in Zivil auf Feindesgebiet durchaus beteiligt.
Jetzt haben Sie ja gerade schon angedeutet, als Sie mit dem Buch, mit Ihren Forschungen dazu begonnen haben, hätten Sie nicht gedacht, dass Ihr Thema so aktuell ist wie heute?
Genau.
Worin besteht diese Aktualität?
Ich glaube, es besteht noch nicht oder wahrscheinlich wird es auch nicht. Also wir werden vermutlich diese politischen Straßenumzüge der 20er, 30er Jahre, diese gewalttätigen Zusammenstöße verfeindeter politischer Gruppierungen, wie in der Zwischenkriegszeit, das denke ich nicht, dass wir das auch in den nächsten Jahren erleben werden. Aber was man schon sieht, ist, dass bestimmte Ideologeme, also Gedankengut, das die SA auch vertreten hat und bestimmte politische Kampftaktiken, dass man die sozusagen durchaus in der politischen Arena heutzutage wiederfindet. Insofern beobachte ich das Ganze sozusagen sehr, sehr aufmerksam, wo ich doch denke, man sollte sich nicht zu sicher sein, beispielsweise in der Annahme, dass eine nach außen ziemlich hässliche Politik der Straßengewalt keinen Anhänger mehr findet. Also wir haben, glaube ich, als liberale Öffentlichkeit einfach lange gedacht, die Demokratie ist so weit gefestigt, die wird auch die nächsten Jahrzehnte irgendwie überstehen. Und das hoffe ich auch nach wie vor. Aber ich finde eben schon, dass so ein bisschen die Balance ins Rutschen geraten ist und dass offenbar Aktionen, wie sie die SA gemacht hat, doch in einigen Ländern Europas auch sozusagen in neuen politischen Gruppierungen wieder auferstehen.
Wo sehen Sie das denn ganz konkret?
Naja, also ich bin da nicht für jede Länder, bin ich Experte, aber Ungarn beispielsweise ist ja allgemein bekannt. Ich sehe es auch interessanterweise in Großbritannien. Also bei der UKIP-Bewegung, die sehr stark ja fremdenfeindlich agiert und so diese Vorstellung, uns wird was weggenommen, wir müssen uns zusammentun gegen die Fremden und Gewalt ist da irgendwie auch gerechtfertigt, denn die haben ja sozusagen zuerst angegriffen, vermeintlich. Diese Vorstellung hat man ja bei der SA auch sehr stark gepflegt und hat sich immer in der Opferrolle hinein sozusagen definiert, imaginiert, obwohl man natürlich bei Lichte betrachtet fast immer der Täter war.
Sie schreiben in der Einleitung Ihres Buches, die Befassung mit der SA sei auch deshalb wichtig, weil es zeigt, welche Sprengkraft eine Politik der Straße haben kann, wenn sie ja tief sitzende Emotionen schürt. Also gerade dieser letzte Teil, die tief sitzenden Emotionen, die geschürt werden, das erleben wir ja auch in vielen Ländern momentan.
Genau, obwohl ich da eben glaube, dass es in der Zwischenkriegszeit etwas andere Emotionen waren, also dass der Patriotismus, der Nationalismus noch stärker ungebrochen war, irgendwie auch gerade sozusagen in den Verliererländern des Ersten Weltkrieges irgendwie verletzt und dass es einfacher war, daran anzuknüpfen. Also ich glaube, sozusagen solche Bezüge, sich heutzutage als christlicher Streiter für die Nation auszugeben und dann gewalttätig Straßenkampf zu machen, ich glaube, das würde eben nicht mehr funktionieren. Aber die Emotionen sind ja nach wie vor sehr wichtig in der Politik. Und da war es eben für die Nationalsozialisten in den 1920er Jahren so, sie hatten im Grunde keine Sitze im Parlament, sie hatten wenig Raum in der Öffentlichkeit und sie haben dann gesagt, okay, was können wir eigentlich tun, um auf uns aufmerksam zu machen? Und das waren andere Arenen der Politik für sich zu entdecken, nämlich in diesem Fall die Straße. Und da macht man eben auf sich aufmerksam, wenn man laut ist und auch wenn man Gewalt ausübt. Und dieses recht einfache Rezept, das haben auch andere für sich wieder sozusagen recycelt.
Pegida zum Beispiel.
Ja, soweit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen. Also erstmal ist ja in jeder Demokratie auch Meinungsäußerung in der Öffentlichkeit völlig legitim. Also nicht jede Pegida-Demonstration ist schon an sich ein Problem. Aber es gibt ja gewisse Leute innerhalb dieser Bewegung, die sich doch sehr stark völkisch äußern. Und da würde ich schon sagen, da gibt es auf jeden Fall in der Rhetorik Parallelen. Andererseits muss man ja sagen, wenn ich da richtig informiert bin, ich lebe jetzt in Großbritannien, das Ausmaß der Gewalt ist natürlich ein ganz anderes, als es das in der Zwischenkriegszeit war.
Gewalt nicht, aber man ist laut. Also ein zweiter Punkt, den ich sehr interessant fand, ist, dass Sie eine Parallele ziehen, was abgeriegelte Teilöffentlichkeiten angeht, Filterblasen. Also gab es, was die SA betrifft, so eine Art Filterblase damals schon?
Das würde ich, würde ich sehr stark behaupten. Also der SA-Mann, jedenfalls der überzeugte SA-Mann vor 1933, lebt tatsächlich in einer nationalsozialistischen Parallelwelt. Er bezieht NS-Zeitungen, er trifft sich im Grunde nur unter seinesgleichen. Und da würde ich eben schon sagen, da muss man auch heute genau schauen, wie ist das mit den Fake News und was machen die eigentlich? Also haben wir nicht eine ähnliche, auch vielleicht sozusagen durch unsere Intoleranz, anderen Meinungen gegenüber, die ich also sehr stark beobachte. Alles ist sofort immer ein Problem und wir halten Meinungen, mit denen wir nicht einverstanden sind, relativ schlecht aus. Und wozu führt das dann? Das führt dazu, dass alle sich sozusagen in ihr Meinungsghetto irgendwie zurückziehen und dann der Meinung auch irgendwie sind, ja, es ist auch irgendwie alles schon richtig so, denn ich kriege das ja auch nur zurückgespiegelt. Und anders als damals natürlich spielen heute die Algorithmen der großen Konzerne und das Internet eine ganz andere Rolle, aber gewisse Parallelen würde ich da also auf jeden Fall auch sehen, denn für eine Demokratie braucht man doch in dem Meinungsstreit einen weiten Meinungsstreit in einer geteilten Öffentlichkeit, zu der sich alle auch bekennen. Und wenn maßgebliche Teile der Gesellschaft sich daraus zurückziehen, ist das auf jeden Fall ein demokratietechnisches Problem.